Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korje.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Leute, ihr wisst ja, ab und zu kommt hier im Podcast eine Episode, die der kompletten Finanzdienstleistung brutalen Mehrwert liefert. Und genau das haben wir heute vor. Ich habe es nämlich geschafft, trotz seines ausgebuchten Terminkalenders, trotz der Begehrtheit seiner Person, habe ich es geschafft, jemanden hier reinzuholen, der seit Jahrzehnten sowas wie eine Legende in der Finanzdienstleistung ist. Er ist Speaker des Jahres 2021. Er ist Trainer für Verkauf, Empfehlung, Vertrieb, Online-Marketing und hat schon zigtausenden Finanzdienstleistern dabei geholfen, in ihrem Business endlich erfolgreich zu werden. Und heute zeigt er uns, wie das in der Finanzdienstleistung funktioniert und wie du auch wie du als Zuhörer in der Finanzdienstleistung erfolgreich werden kannst. Herzlich willkommen, Roger Ranke.
Vielen Dank, schöne Worte. Hallo in die Runde, Servus.
Roger, erstmal nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor wir mit den Kernthemen starten, bevor wir damit starten, was natürlich alle wissen wollen, nämlich wie kriege ich mehr Umsatz, wie gewinne ich die nächsten Kunden, wie schaffe ich es, empfohlen zu werden, lass die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, kann ja sein, dass die kleine Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich jemand noch nicht kennt, einfach mal wissen, wer ist Roger Ranke, was hat ihn in die Finanzdienstleistung getrieben, was hat dazu geführt, dass du jetzt heute Coach bist und wie läuft das so?
Wunderbar, okay. Also ganz angefangen hat meine Affinität zu Marketing, das will ich jetzt erstmal in den Vordergrund stellen, als 17-Jähriger. Und zwar habe ich damals mit meinem besten Spätzle zusammen, also mit meinem besten Freund zusammen, eine Blind-Date-Agentur gegründet. Tabu, die Blind-Date-Agentur, ich komme aus München, man hört es vielleicht, und die war in München und einige Münchner von früher kennen sie noch. Und die war sehr, sehr erfolgreich. Und der Grund, warum wir die gegründet haben, war, dass wir aus Eigenbedarf sozusagen Lust daran hatten und uns selber vermittelt hatten. Das war natürlich spektakulär und es hat auch noch ganz gut funktioniert. So, und jetzt kommt's. Die Agentur lief aber auch noch richtig gut, also wirtschaftlich richtig gut. Nicht nur, dass wir uns selber vermittelt haben, sondern die lief noch richtig gut. Und ich hatte damals schon die Mütze des Vertriebes auf und des Marketings auf. Und weil das so gut lief, habe ich mir gedacht, jetzt machst du was im Vertrieb oder im Marketing, was monetär noch interessanter ist. Und habe mir gedacht, Geld zu Geld, jetzt gehst du in die Finanzdienstleistungsbranche. So bin ich da reingekommen, war 19 Jahre jung und habe dann die Firma Strategie gegründet. Strategie, wir waren dann eine Aktiengesellschaft. Ich hatte in der Spitze 55 Berater. Allerdings, wir waren sehr elitäre Verkäufer, also nur die Besten. Das war der Club 55. Die Idee ist irgendwann mal entstanden in Saint-Tropez. Da gibt es diesen schönen Beach Club, Lac Saint-Consec, also Club 55. Und da haben wir gesagt, nur die besten 55 wollen wir. Ich war dann 1997 der Vertrieb mit dem höchsten Pro-Kopf-Umsatz. Und das Interessante ist, wir haben damals ausschließlich und nur auf Empfehlungsbasis gearbeitet, haben eher die besseren Kunden sozusagen angesprochen. Und das war sozusagen ja meine Geschichte in der Finanzdienstleistungsbranche. Ich habe dann die Firma 10 Jahre später verkauft. Ich war dann 30, habe ein bisschen ausgecashed, war dann ein Jahr auf Weltreise, habe das Leben genossen, habe dann irgendwann mal auf Bora Bora, also Tahiti, eine Anfrage vom Gabler Verlag gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte, weil ich habe mit der Firma so viel Preise und Auszeichnungen bekommen. Nee, das ist noch nicht, was du in Händen hast. Und dieses Buch ist dann tatsächlich von mir geschrieben worden auf Bora Bora. Mein Mitarbeiter, einen hatte ich ja noch nach dem Firmenverkauf in Deutschland sitzen, hat es dann noch ein bisschen zu Ende lektoriert. Der Verlag hat es dann verlegt und aufgrund des ersten Buches, übrigens das Oscar-Prinzip heißt es, weil ich auch einen Oscar bekommen habe, Oscar für den Mittelstand. Dieses Buch, jetzt kommt's, dieses Buch hat die erste Buchung oder die ersten Buchungen zur Folge gehabt. Die erste Buchung war das L von MLP, ein großer Finanzdienstleister. Der Herr Lautenschläger hat mich dann gebucht. Und aufgrund dieser Buchung kam ich dann auch relativ schnell zu anderen Vertrieben, zu anderen Gesellschaften, zu anderen Banken. Und daraus ist das entstanden, was heute entstanden ist. Das ist eine lange Antwort, aber ich glaube, die muss man erstmal so drauf haben, damit man so den Werdegang einigermaßen zuordnen kann.
Ja, also was ich daraus ableiten kann, ist auf jeden Fall, dass du recht stark im Marketing bist, weil sonst hätte das mit der Agentur nicht geklappt. Was ich davon ableiten kann, ist, dass du recht stark im Verkauf bist, Weil sonst hättest du ja nicht nach dem Verkauf der Firma ein Jahr auf Weltreise gehen können. Und was ich davon ableiten kann, ist, dass du recht stark in Empfehlungen bist, weil sonst hätte es nicht so funktioniert, dass du nach einer einzigen Buchung immer wieder gebucht worden wärst, weil sowas spricht sie ja auch rum. Und das sind auch, wenn ich das richtig verstanden habe, so deine drei Kernkompetenzen. Online-Marketing, Verkauf, Empfehlung, richtig?
Genau.
Ist ja mega. Ich denke, für die meisten Zuhörer hier wäre es vielleicht auch spannend zu wissen, wie man so eine Online-Dating-Agentur aufbaut, aber das ist nicht Thema des Podcasts. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal mit den relevanten Themen für die Finanzdienstleistung. Und für alle Zuhörer hier, ich habe gerade hier das kleine Buch von Roger hochgehalten, wo er gesagt hat, das ist es nicht, ist auch vom Gabal Verlag. Es ist das kleine Buch vom großen Verkauf. Und da sind 99 Tipps für mehr Umsatz für Finanzdienstleister drin. Wir werden natürlich nicht alle 99 in dieser Podcast-Episode durchsprechen können, weil sonst quatschen wir euch die Ohren fuselig. Aber so ein paar wichtige Punkte würde ich schon gerne ansprechen, Roger. Und das eine Sache, wo ich mich schon seit wir diese Podcast-Episode geplant haben, gefragt habe, ist, du hast ja so ein paar Punkte in dem Buch aufgegriffen, die doch etwas spannend, aber auch gleichzeitig vielversprechend klingen. So, ich habe früher, als ich im Vertrieb angefangen habe, mal gelernt, dass es wichtig ist, mit Smalltalk anzufangen. Also sagst du in deinem Buch aber, Smalltalk ist überhaupt gar kein guter Türöffner. Warum nicht?
Ja, ganz einfach, weil der Kunde mit dir am Anfang gleich mal einen sogenannten Kompetenzcheck macht. Er will sehr schnell wissen, ob du kompetent bist, ob es wirklich auch sinnvoll ist, dir zuzuhören, bis hin zu, ob es sinnvoll ist, dass er jetzt gleich die Hose runterlässt und dir erzählt, was er verdient oder wo er vielleicht finanziell noch nicht so aufgestellt ist. Und deswegen, wenn man Smalltalk macht, nicht am Anfang, sondern am Schluss, wenn sozusagen die Kompetenz abgenommen worden ist. Ich gebe dir erstmal ein Beispiel dazu oder auch unseren Zuhörern, wenn du zu einem Arzt gehst, du hast irgendwie dir beim Joggen das Knie blöd verdreht und du hast da irgendwie so einen Kontakt zu einer totalen Koryphäe bekommen. Und der würde jetzt am Anfang erstmal mit dir Smalltalken, also übers Wetter reden oder über Fußball oder was weiß ich, dann würdest du irgendwie irritiert sein. Wenn der gleich am Anfang relativ cool so sich an das Knie so hinwagt und dann irgendwas Geiles macht oder sagt, wow, der hat's drauf, geil, ja, wo du so einen Effekt hast. Und dann der nach der Behandlung noch mit dir ein bisschen Smalltalkt, dann ist es mega. Aber vorneweg ist es so ein Verlegenheitsgequatsche.
Ist es denn so, dass die Kunden diesen Kompetenzcheck bewusst wahrnehmen? Also, dass der Kunde ins Gespräch geht und sich denkt, jetzt prüfe ich erstmal, was der Roger kann?
Unbewusst auf alle Fälle, teilweise bewusst. Wie bei mir als Referent. Wenn ich jetzt erstmal anfangen würde und irgendwie Quatsch, so sind sie gut hergekommen oder bliblablub oder früher hat man dann so Einführungsrunden gemacht, da kippen mir die ganzen Leute weg. Ich muss sofort liefern. Wupp, sofort. Schau, wir können das so ein bisschen parallel setzen mit der Filmindustrie. In alten Filmen, da war immer erst Vorspann. Ja, also wenn du einen ganz alten Film anschaust, da waren wir alle noch nicht auf der Welt, Winnetou 1962, 6 Minuten Vorspann. Da würdest du heute wegsetzen. Was passiert heute? Du musst irgendwas Gutes liefern. Also in James Bond wird eine Verfolgungsjagd, im Tatort wird eine Leiche gefunden. Irgendwas passiert. Und wenn dann der Zuschauer die sogenannte Eintrittssicherheit hat, dann verspielt sich der Vorspann und der Film läuft weiter. Und so ist ein gutes Beratungsgespräch auch aufgebaut. Ich mache mal mit dir schnell einen Gesprächseinstieg statt Smalltalk. In der Form, dass ich die Frage, Herr Kunde, bevor wir starten, eine Frage in eigener Sache. Ich habe Ihnen hier einen Cent mitgebracht, den ich Ihnen übrigens schenke.
Ja.
Und jetzt stellen wir uns mal vor, dieser Cent könnte sich jeden Tag verdoppeln. Also morgen ist er bei 2 Cent, übermorgen bei 4, am Sonntag dann bei 8 und so weiter. Wie viele Jahre oder Jahrzehnte glaubst du, bräuchtest du, dass du durch diesen Cent Millionär wärst?
30 Jahre.
30 Jahre, genau. Das ist so das, was der Kunde auch sagt. Manche sagen, sie werden es gar nicht erleben und so weiter. Und die Wahrheit ist, lieber Kunde, von den 27 Tagen sind Sie oder bist du, je nachdem, wie ich einen Kunden anspreche, bei 1,3 Millionen Euro.
Wow.
Wenn jetzt der Kunde das nicht glauben kann, ganz wichtig, erstmal kurz nachgoogeln. Wenn der Kunde was nicht glaubt, nicht weitermachen, der ist sonst im Kopf blockiert. Also zeigst du es ihm schnell. So, Achtung, jetzt kommt ein geiler Gesprächseinstieg, in dem du sagst, warum ist das so, dass das für uns nicht glaubhaft ist? Weil wir Menschen alle linear denken. Wir kennen nicht exponentielles Denken. Aber wenn man weiß, wie es geht, dann geht es, wenn man sich ein bisschen mit den Hebelwirkungen des Marktes auseinandersetzt, zum Beispiel mit dem Zinseszinseffekt, dann wird man immer mehr Geld haben als alle anderen. Und wie das geht, das ist meine Aufgabe und das ist Kern unseres heutigen Gesprächs. Damit verbunden heiße ich dich in meiner Beratung herzlich willkommen.
Das wirkt auf jeden Fall, muss ich sagen. Nee, das wirkt auf jeden Fall. Ja, jetzt wird sich aber der eine oder andere die Frage stellen, okay, Roger, schau mal, ist ja schön und gut, wenn ich da so in den Beratungsraum gehe und dem Kunden einen Cent überreiche, aber wie mache ich das denn in der Online-Beratung? Das geht doch bestimmt.
Genau so, das ist ja nur eine Symbolik. Ich sage auch dazu, es ist nur ein symbolischer Cent, den gibt es ja nicht, sondern er soll etwas darstellen, etwas visualisieren.
Also ist das so ein bisschen, wenn ich dich verstehe, ähnlich wie so eine Hook im Online-Marketing. Also im Online-Marketing genau. Ist ja so, egal welches.
Ich habe die Aufmerksamkeit, denn wenn der Kunde am Anfang zwar körperlich da ist, aber schon geistig abschweift, schweift er immer wieder ab, sondern der muss sofort, wie beim guten Film eben auch, sofort in den Bann gezogen sein.
Und das Ganze funktioniert mit jedem Thema? Also gut, klar, das mit dem Cent, mit dem Zinseszinseffekt wäre jetzt für das Thema Investment prädestiniert. Und wie würde man jetzt sowas für das Thema Berufsunfähigkeit machen?
Brauchst gar nicht auf ein Thema machen. Das kannst gar nicht auf ein Thema machen. Also ich kann dir einen schönen Haken erstmal geben. Da habe ich vielleicht so meine WWW graviert, dass ich sage, sieh, ich habe Ihnen was mitgebracht. Oder wenn du das Gespräch auch du machst, ich habe dir was mitgebracht. Einen Haken. Denn es kann sein, dass das Angebot, das ich dir heute unterbreite, dass das so gut ist, dass du den Haken suchst. Und damit es das Gas nicht... Hier ist er. Ausgemacht. Du kannst nicht anders als lachen. Weißt du, ich meine? Da ist Dramaturgie dahinter, der Spannung dahinter. Da passt natürlich alles. Der Gesichtsausdruck, die Art, die Weise, die Pausen. Das ist Verkauf. Alles andere ist Pritschi-Pratschi.
Auf jeden Fall. Also das kann ich tatsächlich so bestätigen. Vor allem, das, was du sagst, wird für den einen oder anderen Zuhörer hier nicht neu sein. War es für mich auch nicht. Allerdings, wenn du das so performst, dann merke ich schon, okay, da kann man sich gar nicht dagegen wehren. Also einfach ein Lächeln aufzusetzen und zu sagen, okay, erzähl mir, wie ist denn dein Angebot? Jetzt in Kombination mit diesem Kompetenzcheck, den der Kunde macht, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch wichtig ist, eine richtig geile Lösung für ihn anzubieten. Jetzt hat das wieder aber einen Klicks in meinem Kopf gemacht, weil in deinem Buch sagst du auch wieder, dass eine unperfekte Lösung unter Umständen besser ist. Was genau meinst du damit?
Ja, das stimmt. Das muss man ein bisschen herausarbeiten. Deswegen ist gut, dass du den Punkt aufgreifst. Also nicht unperfekt von schlechter Lösung, sondern wenn etwas zu fertig ist, dann ist es für den Kunden nicht mehr so, wie wenn du ihn mit auf die Reise nimmst. Also, wenn du zu früh im Verkaufsgespräch sagst, da habe ich das Perfekte für Sie, dann ist es von mir an dich, aber wenn wir das gemeinsam so hinentwickeln und du das Gefühl hast, du hast da so ein bisschen mitentwickelt, dann ist die Lösung ein Teil von dir und dann nimmst du sie ganz anders an letztendlich. Also, darum geht es eher.
Das ist jetzt nämlich das wichtigste Ding, weil...
Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, vielleicht ganz kurz, pass auf, in der Führung ist es ja nicht anders. Wenn du deinen Mitarbeitern schon das Perfekte vorgibst, dann machen sie es, dann machen sie Dienst nach Vorschrift. Aber wenn du es mit ihnen gemeinsam entwickelst, dass sie alle ein Teil dessen sind, dann ist eine ganz andere Identifikation da. Ich glaube, das drückt es aus. Sorry, wenn ich dich jetzt
unterbreche. Ja, alles gut. Also ich kann das auch ganz gut nachvollziehen, wenn du das so erzählst. Jetzt stelle ich mir aber persönlich die Frage, der Kunde sucht doch nach der Kompetenz. Und wenn ich zu einem Arzt gehe, dann will ich doch nicht, dass der Arzt mit mir gemeinsam die Lösung für mein Knieproblem herausarbeitet, sondern dass er mir sagt, das musst du machen.
Genau, jetzt gebe ich das Ding dazu, wenn ich das sage, lieber Ruslan, aufgrund deiner Situation gibt es eigentlich nur diese zwei Wege. Weg 1, Weg 2, es sind übrigens beide perfekt für dich. Jetzt ist es aber so ein bisschen so eine Typsache, ob dir der oder der Weg besser gefällt. Jetzt habe ich zwei Komponenten. Erstens, du suchst aus, du kannst dich später nicht in Frage stellen. Du kannst später nicht sagen, ich überlege mir das nochmal, weil du hast es ja ausgesucht. Und zweitens, es geht gar nicht mehr darum, ob du überhaupt einen Weg nimmst, sondern nur noch welchen. Also ganz nebenbei habe ich ja schon meinen Abschluss, weil es geht ja nicht darum, machen wir es nicht. So gehen ja die meisten Verkaufsgespräche aus. Willst du nicht, machst du es nicht, sondern nur noch, was machst du?
Ja, jetzt hast du auch gleich meine nächste Frage aufgelöst, weil in meinem Kopf ist dann direkt so gekommen, ich habe auch irgendwo von dem Verkaufstrainer mal gehört, dass du nicht zu viele Optionen bieten sollst, weil der Kunde sich sonst in den Entscheidungen verwirrt und dann dauert länger als notwendig.
Ne? Zwei, ja. Drei kommt darauf an, da gibt es eine einzige Möglichkeit, wo es noch Sinn macht, nämlich die sogenannte Kontrastmethode. Also wenn es ein Produkt oder Tarif für 79 oder 99 Euro gibt, nimmt der Kunde eher die für 79. Achtung, setzt die jetzt ein teureres daneben, 159, wird die mittlere häufiger gewählt. Das ist die Drei-Preis-Strategie. Aber die würde ich schon eher im Konsumbereich sehen. Ja, also wenn du irgendwo beim Mediamarkt einen Rasierer kaufst oder so, da passt es dann ganz gut. Oder bei Handytarifen macht man es. Oder bei, wenn du einen Flug bei der Lufthansa buchst, da gibt es sozusagen die drei Preise. Aber in unserem Geschäft als Finanzdienstleister eher zwei, aber nicht mehr. Vor allem nicht drei, also drei haben wir gar nicht gesagt, aber vor allem nicht vier oder fünf oder noch mehr.
Ja. Weniger als mehr. Damit will man doch irgendwie auch so diese, wie soll ich sagen, diese Brücke schließen zwischen einerseits, ich bin der kompetente Berater, der dir sagt, welche Lösungen für dich perfekt sind, allerdings wirkst du darin mit. Das ist es.
Und dann sagt er nicht am Schluss, ich muss es mir nochmal überlegen, ja was du selber wolltest.
Ja. Ist das schon das Gesprächsjudo, worauf du in deinem Buch eingehst?
Gesprächsjudo ist eher das, wenn der Kunde etwas sagt, genau deswegen. Ja, also der Kunde sagt zu mir, ja, dafür habe ich einen Steuerberater. Ja, und ich sage, und genau damit ihr Steuerberater noch mehr für sie ansetzen kann, sollten wir beide uns zusammensetzen. Ja, also immer genau deswegen.
Sag mal, Roger, bei dir hat der Kunde ja gar keine andere Wahl.
Als Nein, keine Chance, keine Chance. Der Kunde sagt, er hat keine Zeit, sage ich, genau um das geht's. Damit Sie in Zukunft mehr Zeit für alles andere haben, setzen wir uns ein einziges Mal zusammen, idealerweise. Manchmal sind es zwei Termine, mehr nicht, das ist mein Leistungsversprechen. Und dann sind Sie gut aufgestellt.
Und das funktioniert für egal welchen Einwand?
Ich würde sagen, ja, aber ganz wichtig, wir dürfen jetzt nicht denken, mit dem einen Spruch kriege ich jeden Kunden. Schau mal, wie ist es im, sagen wir mal, im Spitzensport? Schau mal, der Tennisspieler, der klopft vor jedem Aufschlag nochmal den Sand aus den Schuhen oder zupft an der Seite. Ja, also der beachtet ganz viele Nuancen und am Schluss ist er besser. Aber kein Tennisspieler würde sagen, aha, und wenn ich jetzt die Schuhe ausklopfe, dann gewinne ich jedes Match. Weißt du, ich meine, nicht die eine Facette ist es, sondern viele. Wenn ich das beachte, schau mal, du musst dir vorstellen, Profis, die passen sogar den Atemrhythmus den des Kunden an.
Ja.
Das sind Nuancen. Schau mal, wenn ich dir eine Frage stelle, dann reiße ich ganz bewusst den Blickkontakt ab, weil du gerade selber, ist dir aufgefallen, vielleicht nach unten geschaut hast. Wenn du nachdenkst, schaust du ja nach unten. Denkst du vor, also konstruierst du, schaust du nach oben. Aber in beiden Fällen schaust du weg. Ja, ich würde dich nie fragen, du sag mal, wie war denn dein letzter Urlaub und so draufbleiben. Im Privaten würde man sagen, hey, was hast du gefrühstückt? Und im Geschäftlichen machen wir das. Herr Kunde, wie schaut Ihre ideale Form der Altersvorsorge aus?
Ja, das ist schon ein bisschen creepy. Also alle, die das jetzt gerade nicht sehen können, das ist ja ein Podcast. Roger starrt mir so wirklich eiskalt in die Augen und stellt mir so eine Frage. Macht mal diese Übung für euch. Das ist schon irgendwie ein bisschen creepy, wenn man das so macht, tatsächlich.
Ja. Also es ist eine Sammlung und eine Beachtung von vielen Nuancen. Nicht das eine ist es, nicht der eine goldene Satz. Der Gesamtauftritt, das Gesamte ist es.
Das heißt, Verkaufen ist so ein Handwerk, was man gewissermaßen auch designen kann. Also so
Maulwerk.
Ein Maulwerk.
Ja, wir sind Sprechberufler, weißt du? Unsere Produkte, also eure, kannst du ja nicht anlangen, die kannst du ja nicht Probe fahren, die kannst du nicht über Wochenende mit nach Hause nehmen. Es geht einzig und allein darum, wie du es verbal und nonverbal rüberbekommst.
Jetzt wird sich allerdings der eine oder andere hier so die Frage stellen, okay, aber ist das dann nicht irgendwo eine Manipulation von dem Kunden, wenn ich weiß, wer psychologisch tickt und wenn ich auf diese Sachen eingehe?
Ja, ist es. Absolut. Ja, ist es. Da darf ich mal ganz kurz fragen, wir haben auch Zuhörer, die Kinder haben.
Ja.
Ist es nicht eine brutale Manipulation, das Kind in den Schlaf zu singen oder eine Geschichte, eine Gute-Nacht-Geschichte vorzulesen?
Boah, so habe ich das gar nicht gesehen.
Ist es nicht eine brutale Manipulation, wenn wir heute noch mit dem Auto fahren, dass da so durch die Fahrbahnmarkierungen wir genötigt werden, immer in der Spur zu bleiben? Ist schon krass, oder? Schon echt frech. Weißt du, was ich damit sagen will?
Ich verstehe.
Leben ohne Manipulation ist gar nicht möglich. Aber ich weiß natürlich, wo du eigentlich hinaus willst. Manipulation heißt ja auch, ich kann ihm was verkaufen, was er gar nicht will. Dafür sollte man es nicht nutzen. Also das ist wie Kampfsport. Ich kann, wenn ich Kampfsport kann, jemanden aus einer Situation helfen oder ich kann jemanden in eine blöde Situation bringen. Es soll schon im positiven Sinne sein. Und ich habe da selber ein, wie ich finde, krasses Beispiel. Meine ehemalige Assistentin ist BU geworden, berufsunfähig geworden. Und Gott sei Dank hat jemand aus eurem Berufsstand ihr das Ding verkauft. Und ich hoffe, er hat es mit allen Raffinessen gemacht und er hat sie manipuliert, weil sie sagte selber, sie hätte es nicht gemacht. Sie hätte es nicht gemacht, aber er hat es geschafft. Gott sei Dank, weil sie dadurch wirtschaftlich jetzt da vom Totalschaden bewahrt ist. Und von dem her, wenn wir beim Kundenbedarf Absicht und Qualifikation sehen, sorry, dann ist es unsere Pflicht zu verkaufen. Der Arzt sagt ja auch nicht, ja, das mit ihrem Geschwür schaut komisch aus, freunden Sie sich gerne mal so ein bisschen an. Nee, der sagt, raus, rausschneiden, Punkt. Ja, also ganz klare Ansage, ohne Tamtam.
Ja, ich habe diese Frage bewusst gestellt, weil der nächste Begriff, der in deinem Buch vorkommt, der wirkt so ein bisschen manipulativ negativ, ne? So ein Trojaner. Ja. So, jeder, der den Film von Troja kennt, weiß, was damit gemeint ist. Und jeder, der sich irgendwie im Bereich Cybersecurity mit Trojanern schon mal auseinandersetzen müsste, der weiß, dass das nichts Gutes ist. Und jetzt sagst du aber trotzdem, im Verkaufsgespräch müssen Verkaufstrojaner her. Ja. Und ich glaube, dieser Begriff bedarf einer Erläuterung. Deswegen habe ich die Frage so eingeleitet.
Also, was sagt George Clooney? What else? Das heißt also, Nespresso verkauft uns für relativ wenig Geld coole Maschinen, weil die haben wirklich also auf kleinsten Raum viel, viel Know-how drinnen. Und dadurch sind wir dann an den Kapseln ein Stück weit gebunden. Und so ist es bei Drucker auch. Druckerflüssigkeit ist die teuerste Flüssigkeit der Welt, teurer als Gold oder so. Ja, das heißt, uns wird ein Drucker verkauft, aber eigentlich partizipiert die dann in Folge von den Druckerflüssigkeiten. Also das ist eigentlich etwas, was total normal ist. Und jedes gratis E-Book oder jedes gratis Buch oder jedes gratis Webinar, Achtung, jede gratis Beratung eines Finanzdienstleisters ist eigentlich trojanisch, weil er macht es nur, damit er am Schluss abschließt und verkauft und Provisionen bekommt.
Ja, und wie sieht so ein positiver Verkaufstrojaner in einem Verkaufsgespräch aus? Hast du da ein Beispiel?
Naja, ihr habt ja den. Der Trojaner ist, ihr bietet eine kostenlose Beratung an. Das ist er ja schon. Wir haben ihn nie so gesehen, aber es ist eigentlich ein Trojaner. Ja, genau.
Ich dachte, das ist vielleicht nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ein kostenloses Buch, was man dem Kunden mitgibt. Oder?
Aber könnt ihr dir machen. Stellt euch mal vor, ihr aus dem Team vom Sam oder von dir zusammen, ihr würdet ein Buch schreiben. Ich meine, sorry, ich habe 11 Bücher geschrieben, 3 sind Bestseller geworden. Wenn ich als Einzelner 11 schreiben kann, könntet ihr zusammen eine schreiben. Und du hast gerade mein kleinstes Buch in der Hand, ist übrigens auch ein Bestseller. Das kleine Buch vom großen Verkauf ist der Titel. Jetzt stellen wir uns mal vor, nur mal als Gedankenspiel, ihr alle zusammen würdet ein Buch schreiben als Autorengemeinschaft, das kleine Buch vom großen Geld in dem Fall bei euch.
Ja.
Und jetzt hätte jeder einen eigenen Schutzumschlag. Also man nennt es den U4, wo mein Bild ja jetzt im Moment drauf ist und so weiter. Und ihr hättet dann euer Bild, eure Vita und dann eure Inhalte natürlich drinnen. Und dann sind da die 33, 55 oder 99 besten Geldtipps drinnen. Dieses Buch wäre erstens eine riesen Reputation, ein riesen Image. Ja, in Zukunft sagst du zum Kunden, ich habe gerade zwar keine Visitenkarte zur Hand, aber darf ich Ihnen mein Buch überreichen? An Weihnachten könnt ihr euren Bestandskunden jeweils ein Buch schenken. Und das wäre für mich trojanisches Marketing, weil du kommst so schön überall in die Haushalte rein, weil du kannst ja auch rein theoretisch jedem Kunden 2 geben, dass er 1 oder 3, dass er 1 oder 2 weiter verschenkt. Du bist in den Buchhandlungen drinnen, auf einmal in den ganzen Haushalten und dass die bei der nächsten Frage dann sich an euch wenden, ist ja auch klar, wäre auch trojanisches Marketing.
Da sind wir auch quasi schon direkt beim Thema Empfehlung, ne? Weil wenn dein Finanzberater ein Buch geschrieben hat, dann empfehle ich dann natürlich eher weiter, als wenn er nicht mal einen Online-Auftritt hat, richtig?
Genau.
Ja. Also auf das Thema Empfehlung will ich nochmal im Gesonderten eingehen. Ich habe aber zum Verkauf noch ein paar Fragen, die mich wirklich brennend interessieren. Im Thema Empfehlung ist ja auch ein ganz spannender Ansatz von dir, den habe ich so bisher auch noch nirgends gesehen. Zum Beispiel mit einem Buch, aber da können ja sicherlich auch noch andere Dinge drin sein. Du sprichst auch immer wieder davon, dass im Kundengespräch ein Wecker wichtig ist. Also was hat ein Wecker im Kundengespräch zu suchen?
Nicht immer, sondern es ist nur eine Idee. Also eigentlich braucht man keinen Wecker, jeder hat es ja auf dem Handy. Aber kommt sausympathisch an, das wäre jetzt nochmal so ein Gesprächsopener. Wenn du dem Kunden zu Beginn einen Wecker in die Hand drückst, so nach dem Motto, der Kunde, mein Ziel ist, dass wir Ihre Altersvorsorge so gut, so schlau, so intelligent aufbauen, dass Sie in Zukunft etwas besser schlafen können. Aber damit sie nicht zu oft verschlafen, hier schon mal eine kleine Aufmerksamkeit. Und dann ist der Wecker eigentlich ein Briefbeschwerer oder ein Dekostück, wo hinten deine Kontaktdaten drauf sind. Deswegen würde ich was Schickes, Wertiges nehmen. Und dann ist das eine coole Geschichte, also als Briefbeschwerer oder so. Das sind einfach Opener, weil so ein Kunde, wenn du den so öffnest, der kann jetzt nicht im nächsten Satz sagen, sie wollen mir eh nur was verkaufen. Ja, da nimmst du den ganzen Druck, die ganzen Vorbehalte, die ja manche Kunden haben, die nimmst du ja da raus. Und viel zu viele Berater fangen Gespräche an, da ist der Kunde noch so ein bisschen so, ja, und du musst ihn vorneweg lösen, du brauchst so vorneweg so einen Eisbrecher. Sogar wenn er sagen würde, sie wollen mir eh nur was verkaufen, ja, gehe ich übrigens wieder mit der Judo-Methode in die Offensive und sage, stimmt, absolut, klar. Allerdings verkaufe ich, also schreibe ich verkaufen mit F, mit A, mit I und mit R, also fair kaufen. Wenn sie das anspricht, machen wir weiter. Wenn nicht, lassen wir es. Liegt an Ihnen.
Wenn man hat, Anwandbehandlung studiert, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Wenn ich das so höre bei dir, Roger, dann machst du ja in deinen Verkaufsgesprächen und in dem, was du beibringst, echt super, super viele Dinge anders als andere. Also ich hab schon mit vielen Leuten gesprochen, die im Verkauf sind. Ich habe schon viele Vertriebe kennengelernt. Ich habe schon viele Coaches im Vertrieb selbst gehabt, wenn man das so sehen will. Und keiner ist bisher mit solchen Methoden aufgekommen. Jeder hat dann irgendwo gewisse Verkaufstechniken mit angewandt. Ne? Aber niemand hat so ein komplettes, wie soll ich sagen, so ein komplettes Bild, so ein System mit aufgebracht. Du sagst ja auch immer wieder, geniale Verkäufer machen andere Dinge anders als andere. Sind das genau die Dinge, die du jetzt schon gesagt hast, oder gibt es da noch was anderes, was ein genialer Verkäufer insgesamt anders macht?
Also, das ist es von der Idee her, etwas anders machen. Heißt übrigens auch eins meiner Bücher, etwas anders machen. Aber die Ideen selber, da gibt es Hunderttausende. Zum Beispiel würde ich niemals einen Termin bestätigen per E-Mail oder so. Ist total langweilig. Macht jeder, ist Durchschnitt, Mittelmaß. Ja, der Kunde sollte von dir vielleicht ein kurzes Video bekommen. Hallo, Herr so und so. Soeben haben wir noch telefoniert und am nächsten Dienstag und Donnerstag sehen wir uns jeweils von 9 bis 10. Schwerpunkte unseres Gesprächs werden sein 1, 2, 3, 4, 5. Und bitte halten Sie sich dafür Ihre Versicherungs- und Versorgungsunterlagen bereit. Bin mir jetzt schon sicher, es wird für Sie ein interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Sie dürfen gespannt sein. Ganz liebe Grüße. Baff. Kriegt er als Videobotschaft. Da hat er sofort ein Bewegtbild. Wir wissen alle, Bewegtbild funktioniert viel besser als Gelesenes. Und schon habe ich etwas anders gemacht. Es kostet nichts, hat aber einen ganz anderen Effekt. Und auch die ursprüngliche Frage von dir gerade zurück. Ich glaube, die wenigsten aus dem Verkauf beschäftigen sich wirklich mit der Verkaufspsychologie, mit der Wirkungspsychologie. Die sind so sehr in ihrer Geschichte da drinnen, dass sie gar nicht mehr überlegen, wer wirkt jetzt die Terminbestätigung? Wie kommt es an? Ja, das ist ja total langweilig. Das interessiert doch gar keinen. Ja? Und jetzt kommt was, das hast du zwar nicht gefragt, aber das würde ich gerne an der Stelle jetzt reinbringen, weil das so über allem steht. Ich glaube, die ganz Erfolgreichen, die sind nicht immer nur den ganzen Tag am Konsumieren, sondern die produzieren. Das ist ein kurzes Video von 30, 40 Sekunden musst du ja produzieren. Ja? Du zum Beispiel hast diesen Podcast hier produziert. Geil. Damit kannst du in die Sichtbarkeit. Und das, was du machst, was ich mache, was viele Erfolgreiche machen und machen andere nicht so, die konsumieren den ganzen Tag. Ja, ich bin auch auf Social Media, aber nicht zum Konsumieren, sondern zum Produzieren. Ja, und das, glaube ich, ist ein extremer Unterschied. Und ich glaube, man muss bereit sein, mehr zu produzieren, mehr zu machen. Auch das Buch, wenn du das machst, ist ein Produzieren. Ich habe einen bei mir im VIP-Coaching, der hat erkannt, dass es in Deutschland 150.000 Inder gibt, die gutes Einkommen haben. Also bei ihm ist gut ab 6.000 Euro brutto. Und der Vorteil ist, bei 6.000 Euro brutto gibt so ein Inder wenig aus, nicht so wie ein Deutscher zum Beispiel. Und jetzt hat er einen Videokurs gemacht, also produziert, da waren wir gerade, die ersten 100 Tage in Deutschland, so heißt dieser Video, also das ist eine gute Stunde, das wird die ersten 100, und erklärt sozusagen den Indern auf Englisch, der spricht mittelgutes Englisch, was sie da so zu beachten haben. Und dieses Video, das er da produziert hat, das geht bei Indern viral. Der kann sich vor Anfragen nicht retten. Der macht Umsatz, da drehst du durch, weil er was produziert hat, weil er was geschaffen hat. Ich glaube, wenn du erfolgreich sein willst, musst du mehr produzieren, musst du ins Risiko gehen, musst du was machen.
Also dem kann ich definitiv nur beipflichten. Die Erfahrung, die habe ich auch gemacht. Und bei der Terminbestätigung übrigens, wir machen einfach beides. Also wir schicken die E-Mail, SMS-Benachrichtigung und das Video raus, einfach nur
Super.
mal ganz sicher zu gehen. Und an alle, die hier zuhören, ich kann es wirklich, wirklich, wirklich nur empfehlen. Also wenn ihr Terminbestätigung auf eine Art und Weise macht wie, sorry, ich schaffe es doch nicht pünktlich zum Termin, ich komme leider 10 Minuten später, ist das okay für dich? Augenzwinkern. Obwohl er eigentlich pünktlich sein könnte, so hat man Terminbestätigung mir damals im Vertrieb beigebracht, dann ist das einfach nur Kacke. Also wirklich, kann ich einfach nur so sagen. Nimmt das Handy in die Hand, nimmt die Frontkamera, WhatsApp, ein kurzes Video, genau wie Roger das gesagt hat. Ich sage immer ganz gerne, hey, lieber Kunde, damit du schon mal ein Gesicht zu der Stimme hast, die du am Telefon hattest, hier ein kurzes Video. Falls es noch irgendwelche Fragen gibt, schreib sie mir gerne hier in den Chat rein. Ansonsten freue ich mich auf den Termin. Und glaubt mir, die Leute antworten darauf, die freuen sich darauf und die Terminstattfindungsquote geht definitiv nach oben, was auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Übergang in das Thema Online-Marketing ist, weil gerade wenn die Menschen, die in die Beratung kommen, nicht Empfehlungen sind, gerade wenn es jetzt nicht der beste Kumpel vom Fußball ist, gerade wenn es jetzt nicht jemand ist, den ich schon seit Jahren kenne, dann sind doch solche professionellen Tipps und Tricks wie so eine Terminbestätigung per Video super wichtig, damit der Termin überhaupt stattfindet. Jetzt das Wichtigste für das Thema Online-Marketing aus meiner persönlichen Sicht ist eine gut definierte Zielgruppe. Siehst du
Richtig.
das genauso, Roger?
Definitiv. Also mit der Zielgruppe und dann am besten mit dem Schmerzpunkt einer Zielgruppe bist eigentlich am besten online aufgestellt. Es gibt einige wenige Ausnahmen, wenn du dich auf ein ganz nischiges Produkt spezialisierst. Also ich habe bei mir einen in der Beratung, der verkauft im Monat, Achtung, im Monat 400 Brillenversicherungen. Das ist aber nur für den das Einstiegstor, um dann eine ganzheitliche Beratung zu machen. Das ist aber so nischig. Ja, das haben wenige drauf. Aber an sich, zu 99,9% stimmt die Aussage, such dir deine Lieblingszielgruppe, die auf dich gut können, die auf dich gut reflektieren, überleg, wo ist deren Kittelbrennfaktor und löst den. Das ist sozusagen die Idee.
Das finde ich sehr gut. Ich würde gerne auf ein, zwei Dinge eingehen. Jetzt auf der einen Seite haben wir hier ganz, ganz viele Zuhörer, die sich an das Thema Online-Marketing noch gar nicht so rangetraut haben oder vielleicht sogar glauben, nee, brauche ich nicht. Ich mache das ja seit 6, 7, 8 Jahren nur über Empfehlungen. Was ist deine persönliche Einschätzung? Also ich meine, du hast ja in der Branche schon wirklich alles gesehen, was es gibt, von Empfehlungen bis Online-Marketing bis wahrscheinlich Flyer verteilen. Was glaubst du, wo die Tendenz in den nächsten Jahren hingehen wird, wenn es um Kundengewinnung geht?
Beides, definitiv. Also es gibt eine aktuelle Studie von Roland Berger, die besagt, jetzt im Zeitalter der Digitalisierung, jetzt wo wir Likes und Links und Follower sammeln, jetzt ist für den Finanzdienstleister die Empfehlung noch mal wichtiger geworden. Weil wenn der eine zum anderen sagt, mach das, dann hat es eine hohe Glaubwürdigkeit. Also das wird immer ein Evergreen sein, würde ich auch nie unterschätzen. Ich wäre nicht so erfolgreich, wenn ich das nicht so gut drauf hätte. Und als Turbo, als Add-on sozusagen, als Sahnehäubchen, immer Online-Marketing. Also auch ich konnte meine eigenen Umsätze nochmal durch Online-Marketing verdoppeln und die waren schon ganz gut. Also das ist immer so das Add-on. Für mich ist Empfehlungsmarketing Pflicht und Online-Marketing ist Kür. Und du kannst übrigens sehr gut beides verbinden.
Ich wollte es gerade sagen, weil unter Online-Marketing muss man ja nicht nur Werbung auf Facebook, Instagram, YouTube verstehen, sondern unter Online-Marketing verstehe ich prinzipiell in allererster Linie mal überhaupt einen Online-Auftritt, eine Sichtbarkeit. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man online sichtbar ist, wenn man eine Google My Business Page, ein professionelles Instagram-Profil, meinetwegen eine Facebook-Seite und vielleicht einen YouTube-Kanal hat, da sind wir wieder beim Thema Produzieren, dass man dann auch viel leichter weiterempfohlen wird, als wenn man das alles nicht hat.
Absolut, absolut, absolut. Ich will jetzt nur das so ein bisschen griffiger machen, weil viele, glaube ich, jetzt sonst noch nicht wissen, wie es in der Praxis wäre. Also ich gebe jetzt ein, zwei, drei Beispiele. Das eine ist jemand aus dem Berater aus Köln, der sich auf Ärzte spezialisiert hat. Und der hat ein Video gemacht, das haben wir ihm so geraten. Und zwar in dem Video stellt er sich ganz kurz vor. Hallo, mein Name ist Herr Vogel und ich bin der Online-Finanzberater für Mediziner. Und jetzt fragen Sie sich, also macht eine Sie-Ansprache, warum für Mediziner? Dann kann er sympathisch, wie er ist, sagen, ich bin selber mit einer niedergelassenen Ärztin verheiratet und kenne seit jeher die Belange von Ärzten. Und warum online? Weil Sie als Arzt wahrscheinlich wenig Zeit haben. Das ist alles. Das ist ein kurzes Video. Und dieses Video verschicken jetzt seine Kunden, die alle Ärzte sind, an andere Ärzte. Arzt empfiehlt Arzt, ist ja klar. So nach dem Motto, schau mal, das ist mein Berater, den kann ich dir empfehlen. Und dieses gleiche Video haben wir aber auch im Online-Marketing in Köln an Ärzte ausgespielt. Das heißt also, der hat dadurch flankiert so die Ärzte getriggert, dass so viele Anfragen daraus kamen, qualifizierte Anfragen, genauso in der Zielgruppe, dass der Kunde sich nicht vor Anfragen letztendlich retten kann. Und das Vehikel ist in dem Fall dieses geile Video gewesen.
Es geht im Online-Marketing übrigens super, super schnell. Also eine gute Werbeanzeige kann dir mal pro Woche 40, 50, 60, 100 Anfragen reinballern, die du erstmal abarbeiten können musst. Das ist, also für alle, die sich das nicht vorstellen, für alle, die jetzt noch mit, ich weiß nicht, Gin-Tastings und Kartfahren gehen, Kunden akquirieren, ein gutes Video, ein guter Post, ein guter Beitrag kann dafür sorgen, dass die Leute Interesse haben, sich bei euch melden.
Du brauchst dafür nur eine gute Positionierung. Also das, du hast gerade gesagt, gut, und das Gut ist entscheidend, du musst dich gut positionieren. Das ist das.
Was bedeutet aus deiner Sicht Positionierung? Also ich kenne sehr, sehr viele Vertriebler, sehr, sehr viele Leute, die sagen, ja, mein Zielkunde ist zwischen 18 und 35 Jahre alt, spricht Deutsch und braucht Hilfe beim Thema Finanzen.
Genau, aber wenn du den jetzt damit ansprichst, würde der sich ja nicht angesprochen fühlen. Du musst, gerade im Online-Marketing musst du schaffen, dass derjenige sich angesprochen fühlt. Der Mediziner, also der Arzt, der dieses Video sieht, von dem, wo ich, da fühlst du dich sofort angesprochen. Oder der Inder, der dieses Video sieht, die ersten 100 Tage in Deutschland, der fühlt sich sofort angesprochen. Also du musst immer etwas machen, wo sich dann die Zielgruppe angesprochen fühlt. Es gibt in Wien einen Berater, der hat sich spezialisiert auf Musiker, weil er selber Musiker ist. Der ist so knapp 30 und spricht dann so in der großen Oper in Wien kurz in die Kamera, so vor dem Orchester, mein Name ist und ich bin der Finanzmakler Nummer 1 in Wien. Warum? Für Musiker? Ganz einfach, weil ich selber Berufsmusiker bin. Und weil ich dementsprechend die Musiker gut kenne und wenn auch sie ihre Finanzen orchestriert haben wollen, bin ich der richtige Ansprechpartner für sie. Und dieses Video haben wir natürlich in Wien ausgespielt an Musiker und dieses Video schicken seine Kunden, die Musiker sind, an andere Musiker. Der Musiker fühlt sich davon sofort angesprochen. Ja. Das Geile ist, der ist auch in anderen Zielgruppen unterwegs.
Ja, das ist ja halt immer so die Sache, die meisten Leute sich irgendwie ein bisschen anders vorstellen, als es tatsächlich ist. Also ich hatte am Anfang, bevor ich meine erste Zielgruppe, die Soldaten, ausgewählt habe, auch immer so Bedenken. Aber wenn ich mich auf Soldaten positioniere und dann plötzlich mal ein Ingenieur um die Ecke kommt, dann kann ich den ja gar nicht mehr beraten, weil ich jetzt auf Soldaten positioniert bin. Also zuallererst mal, wenn man sich richtig gut positioniert, dann hat man sowieso echt gut zu tun und gut Anfragen, die man abarbeitet, sodass man sich dann überlegen kann, ob man den aus der anderen Zielgruppe, aus der anderen Positionierung überhaupt annehmen möchte oder nicht. Aber genau. Der wichtigere Punkt ist doch, finde ich, dass man sich doch nicht festlegen muss, dass man sagen kann, ja, eigentlich sind es Musiker,
aber
ich nehme dich als Arzt auch.
Super, also zwei Beispiele dazu. Das erste ist, auch Mark Zuckerberg hat erstmal seine Universität vereinnahmt. Ja, mit Facebook hieß er damals noch anders. Danach hat er dann alle Universitäten in Amerika vereinnahmt und dann ist er erst ganz groß geworden. Also er hat immer erst eine Zielgruppe erobert. Und das kann ich eben nur anraten, eine Zielgruppe erobern. Ich habe es auch so gemacht, ich habe erst die Finanzdienstleister erobert, aber bin ehrlicherweise heute in der Pharmaindustrie genauso gut positioniert wie in der IT, wie in, wo bin ich noch relativ stark, ja, das sind eigentlich die drei, also Finanzdienstleistung, Pharmaindustrie. Wenn du jemanden aus der Pharmaindustrie sprichst, die denken, ich mache nur Pharmaindustrie. Wenn du jemand von Microsoft sprichst, der denkt, ich mache nur ITler, weil ich der Haustrainer von Microsoft war und dies, das, jenes, ja, und so weiter. Aber ich bin in jeder Zielgruppe relativ stark aus, aber hintereinander aufgebaut. Hintereinander. Die einen wissen nichts von den anderen.
Ja, das ist auch so eine Sache, so ein richtiger Denkfehler, finde ich. So, ja, wenn ich eine Sache mache, dann wissen das alle. Die Leute checken nicht, dass Facebook, Instagram, dass sie so laufen, dass sie dir nur das zeigen, was du sehen willst. Und wenn der Arzt jetzt nicht in deiner Zielgruppe ist, dann wird er dich in der Regel auch nicht sehen. Was ich jetzt allerdings noch gerne von dir wüsste, Roger, ist Folgendes. Du hast es gesagt, der Inder oder der Berater für Inder hat sich eben auf die Inder spezialisiert. Der Berater, der mit der Ärztin verheiratet ist, auf die Ärzte. Der Berater, der Musiker ist, auf die Musiker. Zum einen muss eine Zielgruppe gleich einer Berufsgruppe sein? Also muss ich, so, das ist so der erste Punkt, wo ich eher gerne mit dir drüber sprechen würde. Machen wir mal den ersten Punkt, die zweite Frage stelle ich danach.
Also nein, sondern wir sprechen im Marketing von sogenannter Peer Group, einer gewissen Peer Group. Wir alle übrigens gehören einer Peer Group an. Und diese Peer Group, die redet so wie wir, die kleidet sich so wie wir, die verhält sich so wie wir, die fährt deinen Urlaub, wo wir in Urlaub fahren. Und es geht eher um eine Peer Group, nicht um eine Berufsgruppe.
Die zweite Frage wäre es, muss ich selbst Teil der Zielgruppe sein, um die Zielgruppe bedienen zu können? Also muss ich Arzt sein, um Ärzte beraten zu können?
Ach so, nein, nein. Also weil es ja nicht Zielgruppe ist, sondern Peer Group, nee. Ja. Aber du solltest dem Arzt ebenbürtig sein.
Was bedeutet das?
Natürlich hat der Arzt in seiner Expertise mehr Ahnung in seinem Fachbereich. Aber im Auftreten, in der Wirkung, in der Kommunikation, in deiner Stellung in der Gesellschaft solltest du dem Arzt schon ebenbürtig sein.
Und wie kriege ich das hin?
Du musst dir Folgendes vorstellen, das ist jetzt ein größerer Punkt, den müssen wir so ein bisschen herausarbeiten. Jeder Mensch hat eine Stellung in der Gesellschaft. Der eine steht über dir, der andere steht unter dir. Okay? Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wir hören nur auf Menschen, die über uns stehen. Also wir würden jetzt nur bei jemandem anfangen im Team, wenn der über uns steht. Oder wir würden nur von jemandem etwas kaufen, der über uns steht. Unter uns ist uninteressant. Und wie kann ich jetzt in der Peer Group über einem stehen? Indem ich zum Beispiel mich besser artikuliere. Ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist, aber umso erfolgreicher Menschen sind, umso besser können sie sich artikulieren. Die haben vielleicht schon einen Akzent oder so, das macht sie auch sympathisch, aber sie können sich gut ausdrücken. Erfolgreiche Menschen können sich immer gut ausdrücken, haben eine gute Körpersprache, ja, sind meist nicht hektisch, sondern sehr ruhig, sehr, ja, also sehr wirkungsvoll, sehr charismatisch. Man sieht an der Kleidung, an der Art, an dem Ganzen, wie sie an die Dinge herangehen, wo sie wohnen, welches Umfeld sie haben, siehst du, und das als Gesamtauftritt, ungefähr in welcher Peergroup der ist. Du kannst mich mit jemandem 3 Minuten reden lassen und ich weiß ungefähr, welcher Peergroup der angehört. Und unbewusst nehmen das deine Menschen, deine Umfeld, deine Kunden wahr, ungefähr wo du bist. Also wenn einer sozusagen jetzt nur im Business sich in einen Anzug schmeißt, aber sonst irgendwo in einem schlechten Umfeld lebt, auch so in einem sozialen, komischen Umfeld und so weiter, sich dann immer zu Hause wieder zurückzieht, dann würde ich das sofort erkennen. Der Kunde macht das auch eher unbewusst. Das heißt, zur Karriere gehört es auch dazu, diesbezüglich auch in Vorleistung zu gehen und sich vielleicht mal woanders hin zu platzieren, mit anderen Menschen auszutauschen, ja, an sich zu arbeiten, an dem Auftreten zu arbeiten. Vielleicht muss man auch mal wegziehen von da, wo man herkommt. Ich bin auch in einem nicht so tollen Viertel in München aufgewachsen, bin dann erstmal an den Starnberger See gezogen und zwar tatsächlich, viele wissen es noch, ins Sissi-Schloss Possenhofen, an Starnberger See habe ich gewohnt. Und dann habe ich da ein geiles Weißwurst-Frühstück gemacht, so als Welcome, so für meine Nachbarn und auf einmal saß Oliver Bierhoff bei mir im Wohnzimmer. Ja, also nicht ich war bei ihm der Zaungast, sondern er war bei mir im Wohnzimmer gesessen. Also weil ich wieder was produziert habe, weil ich in Vorleistung gegangen bin. Und ich habe auch nicht überlegt, wie ich mir das leisten kann oder finanzieren kann, sondern mir war klar, ich will dahin, also muss ich ein Teil dieser Peer Group sein. Deswegen macht es auch keinen Sinn, sich in einen Golfclub da irgendwie einzukaufen, weil die erkennen ganz genau, dass du da eine Randfigur bist. Du bist nicht ein Teil dieser Community. Als Teil musst du selber auch gestalten, musst du selber auch mal Gastgeber sein, so wie der Sandmorgen, was war und so weiter und so weiter. Dann musst du selber ein bisschen auch liefern. Und dann wirst du Teil der Peer Group und musst vielleicht auch überlegen, wo lebst du, wie lebst du, mit wem lebst du, wie kommunizierst du. Und das ist eher so als Gesamtauftritt zu sehen.
Das ist jetzt natürlich eine ganze Menge Zündholz, die du hier reingeworfen hast, eine ganze Menge, die man erstmal wirklich auch verarbeiten muss. Wichtig für mich wäre, und ich glaube für jeden Zuhörer hier, wäre, was würdest du sagen, wie man vorgehen sollte, wenn man sich positionieren möchte? Weil ich glaube, nicht jeder will jetzt aus seiner Wohnung ausziehen und an Starnberger See ziehen, um sich dort zu positionieren, obwohl er sich nicht leisten kann. Nicht, dass das so als Empfehlung von dir rausgekommen wäre, doch ich glaube, dass es in dieser Stelle wichtig ist, mal herauszuarbeiten, worum es geht und welchen Prozess man durchlaufen muss. Weil ich glaube, zu dieser Peer Group zu gehören und sich dahin zu entwickeln, ist nun mal ein Prozess. Und der Prozess muss mit irgendwas beginnen.
Genau, aber du musst auch wissen, wo du hin willst. Also schau mal die große Karriere von Arnold Schwarzenegger. Der hat übrigens auch die Peer Group gewechselt und ist nach Hollywood. Diese Karriere wäre nicht in der Nähe von Graz möglich gewesen. Er hat dann also räumlich die Peer Group gewechselt und gesellschaftlich. Er hat dann in den Kennedy-Clan eingeheiratet. Also sprich, er wusste genau, wo er hin will. Und ich selber bin ja Privatpilot und ich muss ja auch, wenn ich jetzt heute wohin fliege, muss ich auch erst eine Standortbestimmung machen. Wo bin ich? Also die Koordinaten. Und dann, wo will ich hin? Was ist mein Zielflughafen? Und ich glaube, dass viele losfliegen, aber gar nicht ihren Zielflughafen anpeilen. Und so würde ich keine Starterlaubnis bekommen vom Tower, wenn ich keinen Zielflughafen angeben kann. Und ich kann jedem nur anraten, erstmal sich hinzusetzen und zu überlegen, wo will ich eigentlich hin? Was ist mein Zielflughafen? Wo will ich eigentlich hin? Und wenn das klar ist, dann weißt du auch, was dann an Schritten erforderlich ist. Weißt du? Und ich glaube,
sorry, wenn ich unterbreche, da sind wir doch wieder bei dem omnipräsenten Thema in der Finanzdienstleistung, im Unternehmertum, in der Persönlichkeitsentwicklung, deine Ziele.
Ja.
Ohne Ziel kein Erfolg.
Definitiv, genau. Genau. Also ich habe da ein sehr, sehr schönes Sinnbild, und zwar von einem Motivationsforscher, der über so einen Steinbruch geht in der Nähe von Köln und da wissen will, warum Leute motiviert sind und weniger motiviert sind, also was den Unterschied macht. Und er geht zu den ersten Arbeitern hin, die nicht so motiviert sind, die klopfen halt da die Steine raus und er kriegt auch keine guten Antworten. Also das ist eher so ein bisschen mühselig. Und irgendwann sieht er, wie hinten links im Steinbruch einer wie so ein Michelangelo in den Stein reinklopft, total engagiert ist und gerade Spaß an der Arbeit hat. Und er geht ganz bedacht hin und stellt sich vor, mein Name ist, ich bin Motivationsforscher und ich will meine Arbeit voranbringen und sie auch fragen, wie die anderen auch, warum sie so motiviert sind, die anderen ja nicht. Und dann antwortet derjenige in einer Form, dass der Motivationsforscher selber brauchte, bis er es verstanden hat. Und wir werden auch ein bisschen brauchen, bis wir es verstanden haben. Aber er sagte relativ trocken, vielleicht liegt es daran, dass gegenüber den anderen Arbeitern, ich weiß, wofür diese Steine, die wir klopfen, sind. Denn diese Steine, die wir hier klopfen, die sind für den Kölner Dom. Das heißt, dieser Arbeiter hat das große Ganze gesehen. Er hat den Kölner Dom vom geistigen Auge gesehen und fand es cool, für den Kölner Dom die Steine zu klopfen. Und ich glaube, gerade als Finanzdienstleister ist dein Job auch so, dass du tagtäglich Steine klopfen musst. Das ist nicht immer einfach. Aber jetzt kommt's, wenn du weißt, wo es hinführt, wenn du deinen Kölner Dom vom geistigen Auge hast, dann gehst du da ganz anders ran. Ich habe es ja gerade schon durchläuten lassen, ich bin Privatpilot, das ist nicht ganz einfach, die Ausbildung. Und ich hatte auch immer so ein Big Picture im Kopf, so einen Kölner Dom. Und immer wieder, wenn ich so Steine klopfen musste, habe ich mich an den erinnert, habe ich den aufgerufen, dieses geistige Bild, und war dann auf einmal viel motivierter. Das war mein Magnet. Und ich glaube, dass man nach dem Podcast hier, nach der Idee jetzt, einfach mal sich die Zeit nehmen sollte und sagen sollte, okay, ich werde jetzt erstmal meinen Kölner Dom herausarbeiten, damit ich mal weiß, was mein Zielflughafen ist, weil erst dann kann ich losstarten. Und das Geile ist beim Fliegen, wenn ich das auch noch kurz sagen darf, wenn du den Zielflughafen hast, ich fliege ja immer Luftlinie, ohne links, ohne rechts. Das ist ja echt krass, ja, ist fast monoton, Luftlinie, zack. Und wenn du deinen Zielflughafen hast, kannst du sehr effektiv Luftlinie fliegen und total schnell aufs Ziel zusteuern. Weil die meisten fahren in ihrer Karriere Slalom. Da ergibt sich hier eine Möglichkeit oder da ist da was oder da ist da was. Sie reagieren nur, aber der Profi hat immer sein Ziel vor Augen und der agiert. Und ich glaube, wir müssen die Agierenden werden, die das Zepter in die Hand nehmen und unser Ding machen. Einfach durchziehen.
Als Ergänzung hierfür ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass es aus meiner Sicht super, super wichtig ist, dass es dein eigenes Ziel, dass es dein Kölner Dom ist, dass es etwas ist, was dich motiviert. Weil ich habe in der Vergangenheit sehr, sehr häufig mir Ziele gesteckt, gesetzt, die gar nicht meine Ziele waren. Das sind Ziele, die ich cool fand, die irgendjemand mal gesagt hat, irgendwelche coole Umsatzzahlen oder sonst irgendwas. Aber wenn das gar keine Bedeutung im eigenen Leben hat, dann wird das niemals der Kölner Dom sein, dann wird das niemals das sein, wofür du morgens aufstehst und wofür du die Steine klopfst. Ja. Und aus meiner Sicht noch als Ergänzung, was ich super wichtig finde, ist, dass dadurch, dass es dein Ziel ist, bist du keinem für dieses Ziel Rechenschaft schuldig.
Genau. Niemand.
Du musst es niemandem erklären.
Und was ganz wichtig ist, sogar wenn du da irgendwie von außen dann irgendwie angefeindest oder belächelt wirst, Arschlecken, zieh's durch. Es gibt, wenn du erfolgreich sein willst und so Dinge dir vornimmst, ja, gibt's immer drei Phasen, die du durchlebst. Du wirst immer erst belächelt, dann bekämpft und dann am Schluss bewundert.
Ist immer und so. Dann empfohlen,
genau. Ich wurde auch, als ich 17 war und Blind Date angedürmt, so, was, wie, wo, hahaha, gelächelt. Dann bekämpft, ja, das kann ja nicht richtig sein und so, und dann bewundert. Dann, als ich Finanzdienstleister war, war es noch krasser. Als 19-Jähriger, als Finanzdienstleister, natürlich nur belächelt. Hahaha, der Roger, was hat er denn da jetzt schon wieder vor? Dann hatte ich mit 22, 23 meinen ersten roten F aus Maranello Und also die meisten wissen, was ich meine. Ferrari. Und habe dann natürlich, wurde dann bekämpft. Ja, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen und so weiter. Und dann, als ich irgendwann mal Jungunternehmer des Jahres war und eben Oscar-Preisträger, dann kamen die Bewunderer um die Ecke. Und das glaube ich, ist etwas, was du mit einkaufen musst für den Erfolg. Und wenn du aber das Endziel hast, ist dir belächelt oder bekämpft, ist dir wurscht, das kaufst du dir mit ein. Zack. So, und im Kleinen schon, wenn ihr sagt, wir machen ein Buch zusammen, wird es auch so sein, dass ein paar da draußen oder bekämpfen. Arschlecken, zieh's durch. Weil wenn du dann irgendwann mal dein eigenes Buch hast, ja, das fühlt sich schon geil an. Du bist Buchautor und das Wort sagt es ja schon, du hast eine gewisse Autorität. Und das kann nicht ganz verkehrt sein. Also einfach durchziehen.
Auf jeden Fall. Worum es mir jetzt einfach nur ging, ist ja einfach mal zu sagen, dass man sich die Ziele wirklich so stecken soll, dass sie einen motivieren, dass man weiß, wofür man es macht, dass man es wirklich erreichen will für sich, weil es wirklich gut ist und dass es da keine Grenze gibt. Also nicht sich irgendwie denken, oh nee, also ich werde 100.000 Euro im Monat werde ich niemals schaffen. Okay, ja. Das ist vielleicht ein bisschen, ne, für den einen oder anderen hochgegriffen, aber ist halt so.
Na gut, du denkst ja jetzt vormittags.
Ja.
Genau.
So. Kurz gesagt, in dieser Podcast-Episode ist jetzt, wie soll ich sagen, für mich so ein kleiner Leitfaden entstanden. Sich zuerst das eigene Ziel definieren, sich überlegen, okay, wo will ich denn hin? Als nächsten Schritt dann quasi Reverse Engineering. Was brauche ich dafür? Welche Peer Group brauche ich dafür? Zu welcher Peer Group muss ich gehören, um dahin zu kommen? Was dann auch wiederum meine Positionierung ausmacht. Jawohl. Dann kommen wir zum Anfang des Podcasts. Dann muss ich richtig gut verkaufen lernen, damit ich an diese Peer Group auch wirklich rankomme. Richtig. Und dann, wenn ich das richtig gut kann, dann lasse ich mich noch jedes Mal weiterempfehlen. Und dann ist das wie so ein, wie soll ich sagen, wie ein Schneeball, der rollt und immer größer wird, oder?
Vielen Dank. Sehr geil. Cool zusammengefasst. Sehr geil.
Dann sind wir hier mit offiziell am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Roger, für alle Zuhörer, die jetzt gerade in einer Position sind, wo sie sagen, hey, ich würde gerne mehr von Roger lernen, ich würde mir gerne mehr verkaufen, ich würde gerne besser herausfinden, wie ich im Marketing besser werde und so weiter. Wie, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Kann man da mit dir zusammenarbeiten? Wie schaut es da aus?
Genau, also mein Coaching ist tatsächlich jetzt für die nächsten 9 Monate ausgebucht. Ich habe einen sehr, sehr langen Vorlauf. Sorry, auch als Vortragsredner bin ich sehr, sehr lange ausgebucht. Also alle Firmen, die mich jetzt buchen, das ist schon für 2024. Ist aber auch normal, dieser lange Vorlauf. Aber ich habe auf meiner Website Online-Kurse zu den Themen Empfehlungsmarketing und überhaupt zum Thema Kundengewinnung mit System. Und da ist das sehr, sehr geil sozusagen dargestellt. Und das Schöne ist, die sind so günstig, mit einem neuen Kunden hast du schon dreimal wieder drin. Das ist das, was ich jetzt hier jedem Einzelnen wirklich wärmstens empfehlen kann.
Ja, damit ihr nicht lange auf die Suche gehen müsst, packen wir euch alle Verlinkungen zu allen relevanten Kursen, zu allen Kontakten zu Roger, packen wir alle in die Shownotes. Da könnt ihr das alles dann entsprechend anklicken, euch eintragen, euch die Kurse besorgen und dann könnt ihr noch viel, viel mehr von diesem geballten Fachwissen für euch mitnehmen. Zum Schluss mache ich immer super gerne, Roger, wenn du jetzt einem jungen Verkäufer 3 Ratschläge für sein Leben mitgeben müsstest, gerade einem jungen Finanzdienstleister, der jetzt vielleicht noch nicht weiß, was seine Zielgruppe ist oder der sich mal online positionieren möchte, der so seine Peergroup, sein Ziel herausfinden möchte, beziehungsweise herausfinden möchte, wie er sein Ziel anpackt. Welche 3 Tipps wären das? Was sind so die 3 Dinge, wo du sagst, hey, die musst du unbedingt machen?
Ich würde mich viel mehr befreien von der Außenwelt und in die Innenschau gehen. Ja, also wo sind meine Stärken? Wo sind meine Fähigkeiten? Und wie kann ich die monetarisieren? Wie kann ich die zu Geld machen? Damit verbunden dann auch nochmal der Blick nach vorne. Wo will ich denn eigentlich hin? Wo sehe ich mich denn in 5, in 10, in 15 Jahren? Und würde auf alle Fälle etwas größer denken. Diese Mickey-Maus-Schritte, die führen ins Nichts. Also think big. Und alle guten Dinge sind 3. Durchziehen. Einfach. Also man sagt mal Arschlecken durchziehen, gar nicht Tamtam, einfach mal auch machen.
Das sind die perfekten Abschlussworte für diesen Podcast. Roger, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du...
Ich habe noch eine Frage an dich. Du hast mich gefragt, jetzt frage ich dich. Ja. Was glaubst du, ist mein Lieblingssatz?
Umsatz.
Richtig, danke. Hat Spaß gemacht. Sehr gut. Sehr geil.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.